Was ist eigentlich Umweltrassismus?
Wir haben in unserem Paper Umweltrassismus so definiert oder so aufgenommen, wie es aus der US-amerikanischen Umweltgerechtigkeitsbewegung aus den 90er, 80er, 180er Jahren quasi entstanden ist. Und zwar ist es die Verteilung von Umweltgütern beziehungsweise die ungleiche Verteilung von Umweltgütern und Umweltrisiken anhand, ja, rassistischer Effekte. Das heißt, in dem Beispiel, was wir auch in unserem Text zuerst erwähnen aus Warren County, dass dort vor allem eine überwiegend schwarze Bevölkerung der Ort, der Raum dieser Community als Endlager für gesundheitsgefährdende Chemikalien zugeordnet wurde. Genau, also dass hier einfach ja, aufgrund von Rassismus rassifizierte Menschen überwiegend von ungerechter Verteilung von Umweltrisiken betroffen sind.
Umweltrassismus ist ja ein US-amerikanisches Konzept. Wie du jetzt gerade schon erzählt hast, das sehr stark von Betroffenen und von gesellschaftlichen Bewegungen in den 80er Jahren in den USA geprägt wurde. Was ist denn zu beachten, wenn dieses Konzept auf einen europäischen Kontext übertragen wird?
Wir gehen ja sozusagen in dem Beitrag der Frage nach, welche Rolle Umweltrassismus in Deutschland spielt. Und zunächst einmal ist die Datengrundlage natürlich einfach eine andere. In den USA werden in ja, sehr vielen Statistiken Daten erhoben, die auch darüber Auskunft geben, wie stark weiße Menschen, wie stark schwarze Menschen, wie stark indigene Menschen und so weiter betroffen sind von zum Beispiel Umweltschäden, Umweltverschmutzung oder auch gesundheitlichen Problemen, Einlieferungen in Krankenhäuser, medizinische Behandlung. Und das gibt natürlich eine ganz andere, ja, erstmal Datengrundlage, um überhaupt zu untersuchen, wie es um Umweltrassismus steht und auch wie die Effekte von Umweltrassismus sich in das Leben von schwarzen Menschen, indigenen Menschen und Menschen of Color in den USA einschreiben. Das haben wir hier in Deutschland und generell auch in Europa nicht. Das heißt, worauf wir uns gestützt haben in dem Beitrag, sind Studien, die sich mit ja, der ungleichen Verteilung von Umweltverschmutzung auseinandergesetzt haben und die dabei vor allen Dingen den Migrationsanteil mit in den Blick nehmen. Das ist sozusagen die einzige Art und Weise derzeit, ohne selbst eine Studie durchzuführen, wie wir uns der Frage annähern konnten, welche Bedeutung Umweltrassismus in Deutschland oder in Europa spielt. Und das ist natürlich kein perfekter Indikator, denn nicht alle Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, sind von Rassismus betroffen. Und andersrum, nicht alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden auch unter dem Stichwort Migrationsanteil sozusagen erfasst. Also das ist natürlich zu beachten, dass wir natürlich auf ein Konzept zurückgreifen, was historisch aus dem Kontext in den USA gewachsen ist. Wir sehen natürlich aber auch mit Blick auf die Verteilung von Umweltgütern und Risiken in Deutschland und auch in Europa, das tragen wir in dem Beitrag zusammen, auch ähnliche Diskrepanzen wie in den USA, auch wenn wir uns dem halt nur annähern können.
Wir wollen ja sprechen über die Kurzstudie, die ihr im November letzten Jahres bei der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht habt zu Umweltrassismus in Deutschland. Was waren denn da eure Ergebnisse? Also wie und wo zeigt sich Umweltrassismus in Deutschland?
Also wir haben in Deutschland vor allem auch schon Daten beziehungsweise ja, Berichte, sagen wir mal, auch aus den ja, 80ern, 85, wo quasi Sintize und Romja schon gesagt haben, dass sie auch von Umweltrassismus betroffen waren. Da hatten wir Beispiele wie das. Teilweise Menschen, die Sintize und Romja sind, Wohnungen, Sozialwohnungen bekommen haben, angesiedelt wurden auf verseuchtem Land von einem großen deutschen Waschhersteller, glaube ich, und quasi diese Gemeinde oder diese Community als Entschädigung für Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, also Land als Entschädigung bekommen sollten, aber Land, das halt schon verseucht war. Wir sehen in Deutschland, wenn wir uns zum Beispiel Berlin anschauen, dass es gewisse Orte, zum Beispiel in Neukölln oder Wedding gibt, wo sehr große, wenn wir bei diesem Begriff jetzt bleiben, eine hohe Anzahl von Menschen mit Migrationsbiografie leben, dass hier vor allem auch Hitzewellen zunehmend Probleme sein werden, dass wenn ich es ein bisschen ausbreite, es gab letztens in der UK eine sehr gute Studie, die verdeutlicht hat, dass vor allem da, wo ärmere Menschen, aber auch Menschen mit Migrationsbiografie leben, die Grünflächen viel, viel kleiner sind als in Orten, wo reichere Menschen und weiße Menschen leben. Und das Fehlen von Grünflächen, vor allem bei Hitze, führt sehr stark zu Hitzewellen oder Hitzeinseln. Das heißt, überall, wo sehr viel Beton und sehr viele Gebäude sind und kein Grün ist, quasi zur Entlüftung, dass sich dort Hitze sehr intensiv staut. Und Hitze kann natürlich halt auch sehr starke gesundheitliche Folgen haben, vor allem für vulnerable Menschen, zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen, die eh schon gesundheitlich vorbelastet sind. Das nur als zwei Beispiele von Umweltrassismus in Deutschland.
Warum ist im Titel der Studie eigentlich von Umweltrassismus als Elefant im Raum die Rede?
Ja, gute Frage. Wir glauben, weil das Rassismus vor allem in Deutschland ein sehr großes Tabuthema ist. Dadurch, dass man es verleugnet, denken viele Menschen, dass es Rassismus nicht gibt. Ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass es einfach ein sehr falsches Bild von Rassismus gibt oder ein falsches Verständnis von Rassismus. Und zwar wird sehr oft Rassismus mit einem Individuum verbunden, das zum Beispiel vielleicht gewalttätig ist oder gewaltbereit und Hass auf Menschen of color hat, auf schwarze Menschen, auf indigene Menschen. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Bild von einer Pyramide, wo quasi ein Strich weiter oben in der Pyramide ist und über diesem Strich herrscht quasi gesellschaftlicher unakzeptierter Rassismus. Also dazu gehört zum Beispiel, sich als quasi Nazi oder Neonazi zu identifizieren, einfach wirklich direkt zu sagen, ne, ich mag gewisse Menschen nicht, oder zum Beispiel die AfD stuft die Gesellschaft viel, viel mehr als einfach offen rassistisch ein. Aber unter diesem Strich und der Großteil des Dreiecks, das sind alles Themen, die quasi gesellschaftlich akzeptierte Rassismen sind. Also dazu gehört zum Beispiel Menschen, People of Color, zu fragen, ja, woher kommst du denn? Und wenn man irgendwie dann eine deutsche Stadt erwähnt, dann gefragt zu bekommen, ja, aber woher kommst du denn wirklich? Und das gibt Menschen of Color in Deutschland einfach immer wieder das Gefühl, okay, weil ich jetzt nicht weiß bin, gehöre ich jetzt nicht zu der Gesellschaft dazu. Also ich kann nicht von hier kommen. Es ist einfach nicht möglich. Das ist ein Beispiel. Oder zum Beispiel das Einstufen von Sprachen. Also wenn man jetzt irgendwie fließend in Französisch und Deutsch ist, das hat viel mehr einen Wert, als wenn man jetzt fließend in Farsi und Deutsch ist. Aber solche Sachen sind auch rassistisch. Aber das wird von der Gesellschaft nicht als rassistisch verstanden. Und diese Perspektive bei der Mehrheitsgesellschaft zu etablieren, ist sehr schwierig, weil man da sehr auf Gegenwind stößt. Und vor allem, wenn wir uns die Umwelt- und Klimabewegungen anschauen, die sich quasi als gute Menschen, sie tun was Gutes für die Umwelt, für das Klima. Da will man dann nicht zu hören bekommen, okay, aber gewisse Sachen, was ihr macht, reproduzieren trotzdem Rassismen. Und deswegen ist dieses Thema Rassismus, weil es halt ja dieses so krasse negative Bild von einem Individuum, weil dieses Verständnis so weit verbreitet ist, einfach ein Tabuthema, ein schwieriges Thema, weil ja vor allem weißen Umwelt- und Klimabewegungen, aber auch natürlich in unserer Politik und in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft.
In der Kurzstudie werden ja auch ganz gravierende Forschungslücken zum Umweltrassismus in Deutschland beschrieben. Und ihr habt es ja ganz am Anfang von unserem Gespräch auch schon erwähnt, wie schlecht da eigentlich die Datenlage in Deutschland dazu aussieht. Jetzt haben wir schon über die Klimakrise gesprochen. Hier sind es ja vor allem soziale und ökologische Bewegungen, die sich mit ihrer Forderung nach Klimagerechtigkeit auch auf ungleiche rassistisch strukturierte Verteilung der Folgen der Klimakrise beziehen. Was bedeuten denn diese Wissenslücken in Bezug auf Umweltrassismus, die ihr in eurer Kurzstudie ansprecht, für die gesellschaftliche und auch politische Auseinandersetzung mit der Klimakrise?
Ja, eine gesellschaftliche Folge ist auf jeden Fall, dass es keine Auseinandersetzung gibt. Also das zeigt unser Beitrag auch sehr gut. Es gibt einfach keine Studien in Deutschland zu Umweltrassismus. Die Frage, die wir auch am Ende so ein bisschen aufwerfen, wenn wir uns angucken, was so ein bisschen die Geschichte ist von den großen Umweltorganisationen in Deutschland und auch welchen Themen sich jetzt neue Klimabewegungen gewidmet haben, dann sehen wir da einfach eine große Leerstelle. Und die Frage ist, also auch das tun wir in unserem Beitrag zu überlegen, welche juristischen Anhaltspunkte es einfach eigentlich gibt. Und da ist ganz deutlich, zum Beispiel beziehen wir uns auf die Aarhus-Konvention, beziehen uns auch auf natürlich auf das deutsche Grundgesetz, dass ja eigentlich auch schwarzen Menschen, indigenen Menschen, Menschen of Color, also von Rassismus betroffenen Menschen, die gleichen Chancen und Risiken sozusagen zusichert und garantiert wie anderen Teilen der Bevölkerung. Und das Problem ist natürlich, wenn es diese Leerstelle gibt in Bewegungen und in Organisationen, dass dann einfach die Frage ist, naja, wenn hier Unrechtes passiert, und davon gehen wir aus auf Basis von den Studien, die sich mit Umweltrisiken und Migrationsanteil beschäftigen und da eine Korrelation nachweisen, ja, dann ist am Ende ja auch einfach die Frage, wer soll dann dieses Unrecht beklagen oder so, ne? Also die Frage ist ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Genau, und das ist natürlich einfach ein riesiges Problem, dass sich aktuell, beziehungsweise wie Tatu ja auch schon gesagt hat, das erste Mal, dass wir finden konnten, dass Umweltrassismus thematisiert wurde, war 1985 von Romani Rose in einer Publikation des Zentralrats der Sinti und Roma. Und seitdem hat sich da nicht viel getan. Wir gehen davon aus, dass es einfach auch damit zu tun hat, dass es einer Lobby fehlt, die sich dafür einsetzt und stark macht, dass es dazu Forschung gibt und natürlich auch, dass es entsprechend dann politische Maßnahmen gibt, die daran andocken und etwas ändern.
Was muss denn dann in Zukunft passieren, um Umweltrassismus anzugehen?
Und zwar würde ich darauf verweisen, was Ime heute, glaube ich, bei Instagram gepostet hat. Und zwar hast du ein Quote von Ibram X gepostet. Das war ein Zitat von Martin Luther King, wo er gesagt hat, die Mehrheitsgesellschaft muss quasi an sich arbeiten, wenn wir Sachen wie White Supremacy, Umweltrassismus angehen wollen. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weisen schon darauf hin, wie Gruppen wie Black Earth, von denen wir zwei ein Teil sind, von Clima del Sol, Mavun, Bloque Latinoamericano, zeigen ja schon quasi die Zusammenhänge von Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus und der Klimakrise, zeigen die Verbindungen dieser Unterdrückungsmechanismen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und es geht aber jetzt darum, quasi, dass die Mehrheit der Gesellschaft diese Perspektive auch einnimmt und quasi an sich auch anfängt, die Sachen, die wir quasi als normal, die wir als universell lernen, die aber natürlich auch sehr viel mit Kolonialismus zu tun haben, dass wir das verlernen. Und nur so können wir, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ich glaube, nur so können wir anfangen, Lösungen und Ansätze gemeinsam zu kreieren, die alle Menschen mitbedenken und die nicht nur ein Teil der Menschen mitdenken.
Ja, gerade was das Mitdenken anbelangt, machen wir auch sehr deutlich in dem Beitrag, dass es einfach eine bessere Datengrundlage benötigt. Also es braucht einfach Studien dazu, die sich mit Umweltrassismus beschäftigen, die Umweltrassismus in Deutschland untersuchen. Und dann brauchen wir natürlich aus meiner Sicht auch erstmal ganz stark auch eine Zivilgesellschaft, die sich diesem Thema annimmt und Druck auf die Politik macht, dass an den Stellschrauben gedreht wird, die daran etwas ändern würden, dass Umweltgerechtigkeit oder Umweltgerechtigkeit einfach nicht für alle Bevölkerungsteile eingelöst wird und Umweltrisiken so ungleich verteilt sind.
Ja, vielleicht könnte ich da zu der letzten Frage noch ergänzen, dass es natürlich auch immer wichtig ist, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einen Raum zu geben, um Entscheidungen treffen zu können. Wenn es irgendwie um Strategien beziehungsweise Policies geht, dass da einfach nochmal Menschen mitsprechen dürfen, um zu zeigen oder zu verweisen, was diese Strategie beziehungsweise Policy auf sie für Effekte haben könnte. Weil ganz oft gehen wir von etwas Universellem aus. Und das passiert bei der Politik und bei Policies und Strategien auch, dass wir davon ausgehen, okay, diese Strategie trifft alle Menschen gleich. Aber das ist nicht der Fall. Menschen werden sehr unterschiedlich von Strategien, Policies betroffen. Und dabei ist es wichtig, dass wenn es um Rassismus, Klassismus, Ableismus, Gender geht, dass wir da einfach vielfältige Perspektiven bekommen, die auch Rückmeldungen und Entscheidungen treffen können. Das ist einfach sehr wichtig, weil Menschen, die gewisse Erfahrungen nicht machen können, das nicht einschätzen wie jemand, der tagtäglich Rassismus erlebt. Das ist halt, glaube ich, sehr schwer, wenn man diese Erfahrung nicht hat, sehr schwer einzuschätzen für Menschen, die davon nicht betroffen sind. Und um Strategien, Ansätze zu kreieren, die tatsächlich alle Menschen mitdenken, brauchen wir einfach vielfältige Blicke, die mitentscheiden, mitreden, diskutieren. Genau,